Station 5, Peterskirchplatz. Paracelsus wettert. »Was ist denn bloß mit dir los?«, fragte Siebenherr den Basilisken, als sie zusammen das Totengässlein hinaufstiegen. »Was soll denn sein?«, fragte der Basilisk. »Du verlierst deine Schuppen und die Federn«, sagte Septima. Tatsächlich schaute an vielen Stellen des Basiliskenkörpers rosarote, nackte Haut hervor. »Vögel mausern sich«, scherzte der Basilisk mit bitterem Unterton. »Hast du das nicht gewusst?« Als sie weiter hinaufstiegen, hörten sie plötzlich eine Stimme, die den Namen von Septima flüsterte. »Septima, komm her, hier bin ich!« Im Eingang eines Hauses hatte sich Sebastian versteckt und winkte die beiden zu sich. Gleichzeitig hielt er seinen Zeigfinger vor den Mund, sein Gesicht leuchtete vor Freude. »Sebastian, was machst du hier? Was ist passiert?«, fragte Septima. »Du wirst es nicht glauben«, berichtete Sebastian leise. »Die Kinder sind wieder gesund.« »Großartig«, freute sich Septima. »Dann habt ihr es genauso gemacht, wie ich es euch geschrieben habe.« »Ja.« »Und weshalb tust du so geheimnisvoll und versteckst dich wie ein Dieb? Du musst keine Angst haben. Der Basilisk ist auf unserer Seite.« »Ja, ich weiß. Ich fürchte auch nicht um mich, sondern um den Doktor Paracelsus.« »Wer ist das?« »Der Stadtarzt von Basel. Er hält sich versteckt, weil man ihn sonst umbringt. Noch heute will er abreisen. Vorher möchte er euch jedoch unbedingt noch sehen.« »Und wie bist du hierher gekommen?«, fragte Septima. »Mit einem Floß natürlich«, sagte Sebastian stolz, »das ich selber aus Treibholz gebaut habe. Ich bin nicht umsonst der beste Treibholzfischer von Basel. Hast du das nicht gewusst?« Sebastian führte Septima und den Basilisken über ein Gewirr von Hinterhöfen und Treppchen vor ein schütteres Türchen. Aus dem Innern der Bude hörten sie eine erregte Männerstimme, die laut schimpfte. »Diese elenden Schurken! Spießer! Eingebildete Schwachköpfe!« Als der Mann das Klopfen an der Tür hörte, stampfte er wütend heran und riss mit den Worten »Kommt herein!« die Türe auf. In dem muffigen Zimmer ging Dr. Paracelsus mit glänzend hochrotem Glatzkopf hin und her, und während er wütend Bücher, Zettel und Fläschchen in einen groben Nesselsack warf, unterbrach er seinen Schwall von Verwünschungen keinen Augenblick. Nein, er genoss jede Silbe seiner Beschimpfungen wie kostbaren Wein. »Diese jämmerlichen Waschlappen, strunzdumme Nichtsnutze, Studentengewürm, lauwarme Zeckenfürze, erbrochener Stinkschleim!« Septima, Sebastian und der Basilisk trauten sich nicht, in diese brodelnde Fluchsuppe einzutauchen. Sie blieben schweigend vor der Schwelle des Zimmers stehen und warteten auf das Ende des Gewitters. Paracelsus hielt inne, hob seine Augenbrauen, räusperte sich geräuschvoll, senkte beschämt seinen Kopf und streckte seine Hände zu ihnen aus. »Verzeiht mir«, sagte er dann ruhig, atmete tief aus und fügte an, »ich musste noch etwas Dampf ablassen. Tretet bitte ein.« Septima ging vor. »Sebastian hat gesagt, dass du uns sehen willst.« Paracelsus nickte. »Um mich bei euch dafür zu entschuldigen, dass ich versagt habe.« »Wie meinst du das?«, fragte Septima erstaunt. »Man hat mich doch nach Basel geholt, weil man glaubte, ich sei eine Art von Zauberer, weil die Basler gemeint haben, ich könne ihre Krankheiten einfach wegblasen und man könne dann beruhigt genau so weitermachen wie bisher. Weil doch für alles Böse und Kranke der Herr Dr. Paracelsus da ist, der alle Dummheiten und Krankheiten immer wegbläst und alles zum Guten richtet. Ja, so haben sie gedacht hier, diese Dummköpfe«, fuhr Paracelsus fort. »Sie haben gedacht, dass die Krankheiten, von denen sie geplagt werden, mit ihnen selber gar nichts zu tun haben. Und als ich sie aus ihrem geistigen Starrkrampf aufrütteln wollte und vor den Studenten an der Universität die Bücher ihrer geheiligten Vorbilder verbrannte, und als ich sagte, diese rauchenden Klatten seien nicht annähernd so viel wert wie meine schäbigen Schnürsenkel, und als ich ihnen sagte, sie, die Studenten der Medizin, müssen eben selber und heute und hier und jetzt erforschen, wie sie als Menschen der Krankheit zu begegnen haben, mit Liebe und Hingabe und Offenheit und in ihrer eigenen, einfachen deutschen Sprache, und nicht im gestellsten Kauderwelsch ihres blasierten Lateins. Als ich ihnen das alles sagte, da haben sie mich verleumdet, diese feigen Filzläuse. Die Menschen fürchten sich eben vor Krankheiten, sagte Septima trocken. Das ist normal. Die Krankheit ist doch wie eine lebenswichtige Frage ohne Antwort. Paracelsus stimmte zu. Aber die Angst vor der Krankheit ist selber eine Krankheit, sagte er. Vielleicht ist die Angst vor der Krankheit eine noch viel grässlichere Krankheit als die Krankheit selber. Ihr habt doch am eigenen Leibe erlebt, was in Basel geschah. Paracelsus zeigte auf den Basilisken. Sie haben die Angst zu ihrem König gemacht und in ihrer grenzenlosen Verblödung gemeint, dass sie damit die Krankheit überwinden könnten. »Nein, nein«, beschwichtigte Septima, »ich glaube, die Menschen hier haben ganz genau gewusst, dass ihre Krankheit nicht besiegt ist, wenn sie die Angst regieren lassen. Aber sie hofften vielleicht, dass sie die Krankheit vergessen oder aufschieben könnten auf eine spätere Zeit, bis jemand eine Antwort gefunden hat.« »Ja, ja«, murmelte Paracelsus, »aufschieben auf später. Die Antworten sind doch schon längst da. Die Antwort kommt schon mit der Krankheit mit. Man muss nur Ohren haben, um sie zu hören. Das sage ich ja. Unsere Ohren und Herzen sind verstopft. Und jetzt musst du aus Amerika hierher kommen, um uns eine Antwort zu bringen auf eine Krankheit, die wir von euch eingeschleppt haben. Ist das nicht zum Verrücktwerden?« Paracelsus strich mit den Händen über seine Glatze und schaute dabei vor sich zu Boden. »Das wollte ich euch sagen. Das ist schon alles. Ich habe es leider nicht geschafft. Verzeiht mir bitte.« Eine ganze Weile standen Septima, Sebastian und Paracelsus wortlos im Raum. Dann hob Paracelsus seinen schweren Kopf, betrachtete lange sinnierend den Basilisken und schmunzelte ihn wohlwollend und milde an. »Irgendwie sind wir zwei wohl seelenverwandt, nicht wahr?« Aber der Basilisk sah nun seltsam verwandelt aus.
»Ja«, keuchte er angestrengt, »wir sind wohl seelenverwandt.«
Er schwankte auf seinen dürren Beinchen erbärmlich hin und her. Paracelsus trat zu ihm hin, um ihn zu stützen, aber der Basilisk wies ihn sanft von sich.
»Lass sein«, sagte er, »es ist gut so.«
»Was ist mit dir?« flehte Septima den Basilisken an. »Was ist los?«
»Als ich mit dem Guaiac-Holz zu den Kindern flog«, berichtete der Basilisk mit gebrochener Stimme, »habe ich den Stein, den du mir gegeben hast, in den Fluss geworfen.«
»Jetzt«, sackte der Basilisk wie eine einstürzende Bretterbude in die Knie. Federn und Schuppen rieselten von seinem Körpergerüst herab. Der Hahnenkamm und der Schnabel bröckelten weg. Der Hals, der gezackte Schwanz und die großen Flügel fielen schlapp zu Boden. Und mitten im Trümmerhaufen des Basilisken kauerte schließlich ein nacktes, rosarotes Hündchen.
»Holotl«, rief Siebenhirsch erfreut, »das ist Holotl. Ich habe doch gewusst, dass ich den Basilisken kenne.«
Das Hündchen sprang wedelnd auf Siebenhirsch zu. Sebastian verzog angeekelt das Gesicht. »Was für ein hässliches Ding ist denn das?« Aber Septima strafte ihn mit einem zornigen Blick und das Hündchen kläffte empört. Paracelsus kniete sich nieder und streichelte es.
»Holotl«, sagte er liebevoll, »welch hübscher Name!«
und schaute fragend zu Septima auf. »Von welchem Stein hat der Basilisk geredet?« Siebenhirsch griff in ihre Tasche, tastete darin nach einem der Kugelsteine aus dem Rhein und streckte ihn Paracelsus entgegen. »Von dem hier«, sagte sie, »nimm, er gehört dir. Wenn es in deinem Leben einmal nicht mehr weitergeht, wirf ihn in den Rhein, und du wirst sehen, dass alles wieder in Fluss kommt.« Ehrfürchtig nahm Paracelsus den unscheinbaren, rundgeschliffenen Kiesel entgegen und drehte ihn in seinen Händen. »Dann ist das also«, begann er mit leuchtendem Gesicht, »der Stein der Weisen, der Stein, der aus Blei Gold macht.« Er schwang den Nesselsack mit seinen Habseligkeiten über seine Schultern. »Danke«, sagte er, öffnete die Türe und drehte sich auf der Schwelle um. »Gott vergelt's!« Er zog die Kapuze seines Umhangs ins Gesicht und marschierte mit forschem Schritt davon. »Was machen wir jetzt?«, fragte Sebastian, »ohne den Basilisken.« Septima kratzte sich hinter den Ohren und schaute nachdenklich auf Holotl, der unbeschwert und zum Spielen aufgelegt vor ihr tänzelte. »Ich hab's«, sagte Septima, »wir basteln aus den Überresten der Basiliskenhaut ein Kostüm. Und du, Sebastian, du verkleidest dich darin und begleitest mich als Basilisk.« »Meinst du«, fragte Sebastian unsicher, »und das wird niemand merken?« »Ach was«, sagte Septima bestimmt, »die Leute haben viel zu viel Angst vor dem Basilisken. Oder hast du eine bessere Idee?« Im Nu hatten Septima und Sebastian die Überreste des Basilisken zusammengefügt. Sebastian sah damit tatsächlich genau so aus wie der wirkliche Basilisk. Als sie auf die Gasse hinaustraten und beim Peterskirchplatz ankamen, hörten sie von Weitem Rufe und Trommelwirbel eines Herolds. »Basilisk«, rief er, »der Basilisk soll sich melden.« »Hier ist er«, rief Septima. Und als der Bote den Basilisken sah, suchte er schreiend das Weite. Ein Weilchen später schlich eine Delegation des Rates ängstlich das Totengässlein hinauf. In respektvollem Abstand machte die Abordnung Halt. »Wir möchten mit euch reden«, sagte der Chef der Delegation schüchtern. »Sprecht«, sagte Septima. »Wir haben uns euren Vorschlag überlegt«, begann der Vorsitzende. »Wir möchten euer Angebot annehmen. Der Basilisk darf als Prüfer der Händler und ihre Waren für uns arbeiten. Die Stadttore machen wir wieder auf, aber die Stadt können wir leider nicht abbrechen. Wir bieten euch dafür eine schöne Wohnung, ein fürstliches Gehalt und das Bürgerrecht der Stadt auf Lebenszeit.« »Ist das alles?«, fragte Septima. »Ja«, sagte der Vorsitzende der Delegation. »Wir hatten aber noch eine Bedingung«, mahnte Septima. »Ihr müsst die Kinder aus dem Waisenhaus in Kleinbasel wieder zu euch nehmen, und zwar alle, kapiert?« Sebastian schnaubte unter dem Kostüm des Basilisken und die Delegation zuckte zusammen. »Kapiert«, stotterte der Delegationschef. »Aber wir müssen zuerst den Rat fragen.« Damit huschten die Männer erleichtert von dannen und schon eine Stunde später kamen sie mit der Erklärung zurück, dass der Rat einverstanden sei. »Gut«, sagte Septima, »wir treffen uns also morgen früh um 8 Uhr beim Lohnhof zur Verteilung der Kinder.«